stehe, um am Wort zu dienen, und von daher bitte ich euch, betet für mich und übt Nachsicht mit mir. Der Text, oder besser gesagt das Thema, über das ich heute reden möchte, ist wahrscheinlich jedem von euch bekannt. Man macht schon früh, entweder in der Kinderstunde oder im Religionsunterricht, damit Bekanntschaft. Bei mir war es, glaube ich, mit meiner Mutter. Und in meinem Beruf als Krankenpfleger hatte ich einmal eine Patientin. Es war eine ältere Dame, hochbetagt und durch das Alter bedingt, litt sie noch an einer sehr starken Demenz. Durch diese Erkrankung wusste sie oft nach kurzer Zeit schon nicht mehr, über was wir gesprochen haben, was wir gemacht haben oder selbst wer ich nicht mehr war. Und nach allen pflegerischen Tätigkeiten, als alle beendet wurden und ich dann kurz davor war zu gehen, führte ich eine Art Ritual bei ihr ein. Da ich aus der Vergangenheit wusste, dass sie katholisch aufgewachsen ist und viel in der Kirche gemacht hatte, beteten wir abends immer zusammen. Es war zwar immer dasselbe Gebet, aber dieses war jedes Mal etwas ganz Besonderes. Trotz der starken Demenz, trotz des ganzen Vergessens, trotz dieser ganzen Dunkelheit in ihrem Leben, war es wie ein Licht, das in ihr hervorkam, als wir beteten. Es war etwas, an das sie sich immer wieder erinnert hat. Es war das Vaterunser. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in dieser ganzen Zeit, als wir dieses Gebet beteten, eher auf den letzten Teil des Gebets fokussiert war, wo es darum geht, was Gott uns geben soll oder was er uns geben kann. Das Vaterunser kann man grob aufteilen in zwei Punkte, einmal der Fokus auf Gott und einmal der Fokus auf Bitten. Und heute möchte ich den Fokus auf den ersten Teil, auf Gott und die Anbetung Gottes legen. Und dazu möchte ich einen Bibeltext lesen aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Bis dahin. Jesus gibt seinen Jüngern hier ein Gebet weiter. Dieses Gebet kann man auch als eine Art Mustergebet ansehen. Doch die Frage, die sich mir stellt, ist: Was ist eigentlich Gebet? Ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Martin Lloyd-Jones sagt in seinem Buch Bergpredigt: Der Mensch erreicht seine höchste und seine größte Stellung, wenn er auf den Knien vor Gottes Angesicht tritt. Beten ist die höchste Aktivität der menschlichen Seele. Und die Wahrheit über uns Christen wird nirgends deutlicher als in unserem Glaubensleben. Und einer der herausragendsten Merkmale der geistlichen Männer und Frauen, die die Welt je gesehen hat, es war nicht nur die Ausdauer im Gebet, nein, sondern es war die tiefe Freude am Beten. Und Beten ist nicht nur die höchste Aktivität unserer Seele, es ist auch der endgültige Prüfstein unseres wahren geistlichen Zustandes. Jesus bringt mit dem Vater unser ein Mustergebet. Aber das Interessante ist an diesem Mustergebet, es beinhaltet erstaunlicherweise alle wichtigen Bereiche unseres Lebens. Zuerst wird der Fokus auf Gott gerichtet, es geht hier um die Anbetung, und dann kommt der Fokus auf die Bitten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, dass wir nur dieses Gebet beten und wiederholen, nein, Jesus zeigt den Jüngern ein Muster mit allen wichtigen Merkmalen, die weiter ausgeführt werden können und sollen. Doch nun kommen wir einmal zu dem ersten Teil des Gebets und dazu Vers 9. Unser Vater im Himmel, dein Name werde ich geheiligt. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, unser Vater, der du bist in den Himmeln, werde geheiligt. Jesus macht hier den Namen Gottes zu einem Vaternamen. Ein Vater in den Himmeln. Viele machen Gott, den Vater, zu einer Art Papa. Der Ausdruck Vater in den Himmeln verbindet eine vertrauensentwickelnde Güte mit einer heiligen Ehrfurcht. Das Vatervertrauen darf nie zu einer ehrfurchtslosen Vertraulichkeit werden, denn der Vater in den Himmeln, er ist und er bleibt heilig. Im Alten Testament lesen wir oft und sehen, dass Gott ein Vater des Volkes ist, war. Jesus bringt auch hier etwas völlig Neues. Jesus sieht hier Gott als den Vater eines jeden Einzelnen an und der Einzelne steht im Gebet persönlich mit Gott, dem Vater, in Verbindung. Wiederum aber betet jeder Einzelne als Glied der Gemeinde Jesu und deswegen dürfen wir unser Vater sagen. Jesus beginnt dieses Gebet mit drei Bereichen, die Gott den Vater verherrlichen und die Gott groß machen. Alle persönlichen Anliegen, alle Wünsche werden vorerst beiseite gestellt. Hier geht es vorerst nicht darum, den eigenen Willen oder die eigene Seligkeit. Nein, es geht darum, Gott den Vater groß zu machen. Dadurch wird das Gebet gleich zu Beginn von jedem Eigenwillen und von jeder Selbstsucht gereinigt. Und das Wort Vater, was das kostbare Wort Vater bedeutet, wird am besten dadurch gekennzeichnet, dass man das Wort Vater vielleicht einmal vor jede Bitte noch einmal ganz besonders setzt. Und das möchte ich jetzt einmal tun. Vers 9 und Vers 10, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Fangen wir bei dem ersten Punkt an. Geheiligt werde dein Name, Vater, heilige deinen Namen. Bringe deinen Namen bei uns und auch bei mir zur Geltung, voll und ganz, stündlich, wie auch täglich. Hilf mir zu verstehen, was der Name Gottes, was dein Name bedeutet und welche Gnade ich als dein Kind erfahren habe. Dein Reich komme, Vater, führe deine Königsherrschaft herbei. Hilf, dass du bei uns und auch bei mir fort und fort als König und als Herr regierst. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vater, lass deinen Willen geschehen, und zwar im Himmel und auf Erden. Das heißt, des Vaters Willen hat im Alltag fort und fort zu geschehen. Im ersten Petrusbrief steht, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, 15 und 16. Doch die Frage ist, wie passiert das? Wie klappt es denn, dass Gott in meinem Leben regiert und wie kann der Wille des Vaters in meinem Leben geschehen? Ein Missionar hatte einmal beschlossen, zu den unerreichten Indianerstämmen zu gehen, um ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen. Und er kam an und lebte unter den Indianern und sie nahmen ihn auf und es geschah wie durch ein Wunder, dass der ganze Stamm sich bekehrte. Und er lebte eine gewisse Zeit unter ihnen und als er sah, dass seine Arbeit getan war und sein Auftrag erfüllt war, zog er weiter. Und nach einer gewissen Zeit, als ein paar Jahre ins Land geflossen waren, beschloss der Missionar wieder mal nach seinen Brüdern und seinen Schwestern zu sehen und besuchte diesen Stamm. Als er dort ankam, sprach er den Häuptling an und fragte ihn, Bruder, wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Und der Häuptling antwortete, weißt du, es ist ein Kampf in mir. Ein Kampf? Ja, antwortete der Häuptling, es sind zwei Hunde, die in mir kämpfen, ein Weißer und ein Schwarzer. Und welcher gewinnt? Fragte der Missionar. Immer den, den ich mehr füttere. In dem Buch, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, schreibt Hans-Peter Reuer, dass Gott anfängt, in unserem Leben zu arbeiten, wenn wir einen willigen und einen dankbaren Geist haben. Willig, seinen Willen zu tun und den eigenen Willen abzulegen und eine dankbare Haltung anzunehmen. Dankbar dafür zu sein, dass Gott alles in seiner Hand hält und seine Wege gut für uns sind. Natürlich passiert dies nicht von heute auf morgen. Nein, es ist ein Prozess, der wahrscheinlich so lange andauert, bis wir im Himmel sind. Mit diesem Vers, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, wird einfach deutlich, wie wichtig es ist, den eigenen Willen abzulegen und Gott auf den Thron zu lassen, denn sonst hat das Leben keinen Sinn. Zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. Jesus gibt mit dem Vater unser ein Gebet vor, das wir noch weiter ausbauen können und sollen. Er gibt uns ein Gebet mit zwei großen Überpunkten, die jeder in sich noch einmal drei kleinere Punkte aufteilt. Dieses Gebet deckt alle wichtigen Bereiche unseres Lebens ab. Jesus beginnt damit, den Vater mit seinem Gebet zu verherrlichen und groß zu machen, bevor er auf die persönlichen Anliegen zu sprechen kommt. Die Verherrlichung seines Vaters war für Jesus einer der größten Lebenseinstellungen auf Erden. Es war sein Charakter, es war seine Motivation, seine Inspiration, es war einfach die Liebe zu seinem Vater. Und wenn ich an die letzten Wochen denke, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, dass es bei mir anders war, als es hätte sein sollen. Zu oft dreht sich der Fokus in meinem Leben um mich, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse, die gestillt werden sollen. Und dann, wenn ich zufrieden bin, wenn ich froh bin, wenn ich habe, was ich wollte, dann komme ich erst zu meinem Vater und sage ihm Danke. Aber diese Einstellung ist absolut falsch und eigentlich auch gravierend. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen durfte und mich damit beschäftigen durfte. Und Gott hat mir aufgezeigt, wo mein Problem lag und wo meine Fehler lagen. Denn mein Leben gehört ihm und nicht mehr mir. Denn das ist der einzige Sinn. Amen.